Ich erlaube mir an dieser Stelle kurz Schleichwerbung zu machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber es ist für mich eine gute Sache, es ist gut für euch. Meine ehemalige Bibelschule, ich habe an der vor, glaube ich, 1,5 Jahren meine Bibelschulausbildung gemacht, bin jetzt an der AWM in Contra. Und diese Bibelseminar Königswelt heißt das, die haben ein Angebot in Stuttgart. Also die bieten im Stuttgart Zentrum bei den altigen Schwestern im Haus verschiedene Seminare an. Und ich habe einfach so einen Prospekt mal mitgebracht. Und wen es interessiert, der kann einfach da hineinschauen. Man kann als Gast sich einfach reinsetzen und mitnehmen. Da ist ein Thema Jüngerschaft, das über Hinduismus, verschiedene Religionen, Seelsorge, Jüngerschaft, Offenbarung. Und da werden ganz, ganz verschiedene Seminare angeboten, Methoden des Bibelstudiums, wie studiere ich die Bibel. Und hier in der Nähe Stuttgart, man muss nicht in den Schwarzwald fahren. Und auch zum Beispiel Gitarrenunterricht oder wie man Lobpreis macht, Musik und Gesang in der Gemeinde. Don Jubi, ein sehr erfahrener Musiker, bietet das zum Beispiel dort an. Ist auch gar nicht so teuer. Also guckt euch an, wenn euch es interessiert, wenn es der Einzelne interessiert. Es ist in Stuttgart. Ich vielleicht, wenn der eine oder andere da hingeht, dann werden wir vielleicht uns nächstes Jahr dort sehen. Ich werde auch wahrscheinlich da einige Unterrichtsfächer übernehmen und dort als Dozent unterrichten können von der Schule. Also ist eine gute Sache. Einfach so, ich lege es dann draußen aus. Wenn es interessiert, kann da hineinschauen, was da angeboten wird. So, ich durfte in den letzten Jahren in der Bibelschule, in verschiedenen Hauskreisen, verschiedenen Predigten den Römerbrief durcharbeiten. Und es war wirklich ein Segen und es ist ein Segen immer wieder. Ich mache das immer und immer wieder und nehme mir auch viel Zeit dafür. Und ich entdecke wirklich, wie herrlich natürlich nicht nur dieses Buch, die Bibel insgesamt ist, aber auch besonders hier der Römerbrief, weil der so systematisch, würde man mal sagen, also so aufbauend das Evangelium entfaltet. Von Anfang an beginnt er wirklich beim Anfang und Paulus und baut den Römerbrief auf, um das Heil Gottes an uns da zu zeigen. Deswegen finde ich den so herrlich. Die anderen Briefe, die Paulus geschrieben hat, die waren mehr in Situationen, die haben mehr Probleme behandelt. Da war das Problem mit dem Abendmahl, da gab es Probleme mit der Heirat, da gab es dieses und dieses Problem mit der Zungenrede und so weiter. Und das hat er immer in den anderen Briefen behandelt, so einzelne Probleme. Aber Römerbrief ist da deswegen so ein Segen, weil Paulus die Gemeinde nie kennengelernt hat. Zumindest bevor er den Brief geschrieben hat. Danach hat er sie schon kennengelernt. Und deswegen entfaltet Paulus, sagt, bevor ich zu euch komme, will ich mal so einen Abriss geben von dem Wesentlichen, von dem Wichtigen. Und ich denke, meine Güte, wenn das sein erster Abriss ist, was er uns im Römerbrief darlegt, also da merken wir, wie tief und wie breit das Erlösungswerk in Jesus Christus ist. Und ich empfehle wirklich, jedem Einzelnen sich Zeit zu nehmen, so einen Römerbrief mal durchzuarbeiten. Und ich nehme mir gern Zeit. Ich habe jetzt auch einen Hauskreis hier in Heilmann-Dengen. Und wir haben jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr arbeiten wir an dem Römerbrief und sind so bei Kapitel 9 grad. Und das ist schnell. Das ist wirklich sehr schnell. In einer anderen Gemeinde habe ich in den Bibelstunden das versucht durchzuarbeiten. Wir sind bis Kapitel 8 in einem Jahr durchgekommen. Also man merkt, man kann sich Zeit lassen und nicht einfach mal, man trödelt oder weiß nicht, sondern es ist so tief, es ist so reich und ich kann wirklich nur empfehlen, sich Zeit zu nehmen. Und ich möchte euch heute so ein bisschen in unseren Hauskreis hineinnehmen und euch ein bisschen teilhaben an diesem Römerbrief. Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, ein Vers reicht uns für heute, Römer 5, Vers 19. Das wäre sonderbar. Römer 5, Vers 19. Wer mitlesen möchte, kann es tun. Da heißt es, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von den Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung des Gerechten versetzt werden. Der ganze Zusammenhang vom Römer, gerade Römer 5, ab Vers 12 bis 21, macht Paulus uns klar, dass, weil es einer verbockt hat, um jetzt ganz salopp zu sagen, weil es einer verbockt hat, biegt das der andere wieder gerade. Und ich erfahre das immer wieder, auch gerade in unserer, mit Jugendlichen, wenn wir mit den Jugendlichen diesen Römerbrief durchmachen, auch mit Erwachsenen, dass sie vieles für ungerecht halten. Da ist noch irgendwie dieses Gerechtigkeitsempfinden sehr groß. Das darf doch nicht wahr sein, dass der blöde Adam, heißt es dann immer, ja, der Adam verbockt es und wir alle tragen die Konsequenzen. Das ist doch nicht gerecht. Das ist immer so diese Anfrage. Wir werden noch gleich über was anderes nachdenken, wo man auch es für ungerecht hält. Aber das immer wieder. Warum verbockt es einer? Eigentlich waren es ja zwei, Adam und Eva, Eva und Adam. Warum verbocken die es? Und wir müssen, die ganze Menschheit steht dafür gerade. Hier allein, das ist nur so ein Nebengedanke, es ist herrlich zu sehen, dass bei Gott Gerechtigkeit ist, dass Gott gerecht ist und dass er sagt, wenn es einer verbockt hat, dann steht auch einer dafür gerade. Und das Herrliche und das Faszinierende, das eigentlich nicht Begreifbare ist, dass Gott sagt, dann stehe ich selber dafür gerade in Jesus Christus. Wenn der Mensch es verbockt, bin ich derjenige, der es wieder auslöffelt, wenn man das so auf gut Deutsch sagt. Aber was meint Paulus damit, wenn der eine ist der Adam, da sind wir uns einig, der eine, der Adam, der es verbockt hat, und der andere hat es wieder in Ordnung gebracht, der andere ist Jesus Christus. Und ich möchte mit euch oder euch damit hineinnehmen und einfach, wenn wir so einen Vers lesen, okay, was bedeutet Ungehorsam? Was war der Ungehorsam Adams eigentlich? Und was war der Gehorsam Christi eigentlich? Und das soll heute ein bisschen das Thema sein. Und um diesen Vers richtig zu verstehen, müssen wir wie fast immer zurück auf die ersten Zeilen der Bibel. Ja? Und da möchte ich euch einfach einladen, es mit aufzuschlagen. Wo lag der Ungehorsam? Um Paulus zu verstehen, wenn er das hier so sagt, wir müssen auch wissen, Paulus ist ein Hebräer durch und durch. Er kennt sich durch und durch aus im Alten Testament. Und das ist für mich unter anderem das Besondere am Römerbrief. Im Römerbrief finden wir eine systematische Auslegung des Alten Testaments. Wenn ich so das Alte Testament lese, dann kommen viele Fragezeichen. Bong, bong, bong. Was bedeutet das? Was ist damit das gemeint? Und so. Da hat man viele Fragezeichen. Warum? Weil wir aus einer griechischen Kultur kommen. Nicht aus einer hebräischen Kultur. Wir verstehen vieles nicht. Weil wir einfach in dieser Zeit nicht gelebt haben. Weil wir dieses Denken, dieses hebräische Denken, orientalische Denken nicht verstehen. Wir sind so griechisch geprägt, systematisch. Deswegen mögen wir, die meisten Christen mögen deswegen den Römerbrief. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 1, 1, Punkt 1, 1, 2, 3 und so, diese Gliederungen kennen wir. Da können wir nachfolgen, nachvollziehen. So sind wir, vor allem wir Deutschen. Ordnung und schön eins nach dem anderen. Es macht deswegen so viel Mühe, zum Beispiel den Jakobusbrief zu lesen. Weil das kein gelehrter Griechischer wie Paulus unter anderem geschrieben hat, sondern weil es ein Hebräer geschrieben hat. Und der Jakobusbrief, der dreht sich so im Kreis. Und man sagt, ja, was meint er? Und dann wiederholt sich das und dann kommt das wieder. Und die Theologen haben größte Mühe, eine gewisse Ordnung reinzubringen. Ist überhaupt nicht notwendig. Das ist wie eine Spirale. Das ist orientalisches, hebräisches Denken. Gewisse Dinge wiederholen sich, werden vertieft, werden genauer angeschaut und so dreht man sich, bis man auf den Punkt kommt, was man eigentlich zu sagen hat. Und wenn man das versteht, dann hilft man. Und deswegen ist für mich der Römerbrief so herrlich, weil Paulus so, sage ich mal, aus einem griechischen Kontext das hebräische Denken auslegt. Er legt das Alte Testament aus. Der Römerbrief hat an die 60 Zitate aus dem Alten Testament. Zitate und Querverweise, an die 60. Der ist voll vom Alten Testament. Und wir sehen hier, und deswegen macht es mir besonders Spaß, hineinzugucken, wie legt Paulus das Alte Testament aus? Wie interpretiert er diesen Ungehorsam im Alten Testament? Und da geht er zum Beispiel sehr stark auf die ersten Zeilen der Bibel ein. Wo war der Ungehorsam Adams? Wie aus der Sonntagsschule alle gut gelernt, im Garten Eden. Was passiert da? Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld und kommt zu der Frau. Und die Frau war nicht alleine und dann heißt, und Adam war bei ihr. Also er stand da. Interessanterweise, dass er da nicht eingreift, ja, vernachlässigt seine Berufung. Auf jeden Fall steht, er wird angegriffen. Und wo liegt die Versuchung? Was macht die Schlange? Was macht sie? Sie zweifelt Gottes Wohlwollen für den Menschen an. Warum ist der Adam ungehorsam? Wo liegt eigentlich das Übel, woher kommt Ungehorsam? Also jetzt, wo ich Kinder habe, verstehe ich meine Eltern umso besser. Immer, also da wachse ich an der Kenntnis und je größer meine Kinder werden, umso mehr verstehe ich meine Eltern und denke, meine Güte, was hast du da damals verbockt? Gut, ich habe mir irgendwann mal einen Vorsatz gesagt, ich habe zwar auch, wenn ich nicht verstehe, ich sage, meine Eltern haben einfach recht. Das habe ich immer wieder erfahren, nachdem ich die Lektion gelernt habe. Ja, hätte ich bloß auf meine Eltern gelernt. Ja. Aber das muss man lernen. Aber bei meinen Kindern merke ich, dass dieses Ungehorsam so tief drin ist. Das ist so von Anfang an da. Und warum? Papa gönnt mir nicht, dass ich noch ein bisschen spiele. Ja. Das ist aber fies. Du gönnst mir nicht, dass ich noch eine halbe Stunde wach bin. Du gönnst mir das nicht, du gönnst mir kein Eis und du gönnst mir diese Süßigkeiten nicht und du gönnst mir das nicht und das. Und wenn man was verbietet, also nicht erlaubt, dann ist man immer der Böse. Man gönnt was nicht. Man mag dich dann auf einmal, man mag den nicht und deswegen gibt man es ihm nicht. Und das ist auch von Kindheit so drin. Verbot ist halt, man gönnt mir, mein Leben wird beschnitten. Mir wird was nicht gegönnt. Und woher kommt das? Das hat den Ursprung hier in Adam und in Eva und im Garten und in der Schlange. Was macht die Schlange? Sie sagt, schau mal Eva, Gott gönnt euch was nicht. Gott gönnt euch diesen Baum nicht, diese Frucht. Ob das ein Apfel war, wissen wir nicht, steht nirgendwo. Aber diese Frucht gönnt euch Gott nicht. Gott meint es böse mit euch. Er will euch was vorenthalten, nämlich was? Die Erkenntnis und dass sie so sein wie er. Das will er gar nicht. Und Eva überlegt und ja, stimmt. Und dann sagt die Schlange, was hat Gott gesagt? Und Eva sagt, ja, wir dürfen nicht essen. Stimmt, wir dürfen nicht essen. Oh, und dann sagt die Schlange etwas, die Frau etwas Interessantes. Schaut mal Kapitel 3, Vers 4. Da sagt die Schlange zu der Frau, vorher nochmal, Vers 3. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Ja, und dann? Und sollt es nicht berühren. Hat das Gott gesagt? Also ich lese es nirgendwo. Könnte vielleicht Gott gesagt haben und man hat es vielleicht nicht überliefert. Aber ich denke, was hier passiert, dass die Schlange interpretiert. Ja, Gott gönnt uns nicht. Er hat nicht nur gesagt, nicht essen, sogar nicht anfassen. Und das ist das. So sind wir Menschen. Wir sehen, Gott verbietet und dann interpretieren wir als das böse Handel Gottes. Er gönnt uns was nicht. Ja, sogar nicht anfassen. Ja, bloß nicht anschauen. Gott meint es nicht gut mit euch. Und das ist die Versuchung. Das ist die Gottesvorstellung. Bis dahin, dass Gott ganz abgelehnt wird. Gott meint es nicht gut mit uns. Er will uns was vorenthalten. Stimmt das? Das ist der Ursprung des Ungehorsams. Das ist die Versuchung. Zu meinen, Gott meint es nicht gut. Stimmt das? Und ich möchte euch bitten, je nachdem, was für eine Bibel, wie groß ihr habt. Ich habe eine große, muss ein Blatt zurückblättern. Genesis 1, 1. Buch Mose 1. Was wir da haben, ist ein Schöpfungsbericht. Und dieser Schöpfungsbericht, in diesem Schöpfungsbericht geht es nicht in erster Linie darum, uns zu beweisen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das ist immer so ein wissenschaftliches Buch oder wird das für die wissenschaftliche Diskussion herangezogen. Jetzt wollen wir euch beweisen, wie Gott die Erde geschaffen hat. Das ist nicht die Intention der Genesis. Vor allem nicht der ersten Kapitel. Natürlich steht da drin, dass wir eine 6-Tage-Schöpfung haben. Natürlich steht darin, dass Gott all das geschaffen hat. Und das nicht in Millionen von Jahren entstanden ist. Keine Frage. Aber das ist nicht die Intention, warum der Schreiber hier Mose uns das hier überliefert. Was ist die Intention? Es geht darum, den Menschen zu zeigen, wie gut es Gott mit den Menschen meint. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung und für den Menschen einen Ort zu schaffen, an dem es ihm gut geht. Das ist die Intention und das ist der Sinn dieser ersten Zeilen. Und dann lesen wir, und Gott schuf Himmel und Erde. Er schuf die Atmosphäre. Er schuf den Lebensraum, den Erdboden. Er trennte Wasser und so weiter. Er schuf die Bäume, die Vegetation, die Tiere, ja sogar Sterne, Sonne, Mond und Sterne schuf Gott um des Menschen willen, für den Menschen. Und es war jedes Mal wie gut. Also wenn wir Gottes Wesen oder verstehen wollen, wie gut es Gott mit uns meint, müssen wir einfach nur die ersten Zeilen der Bibel lesen und denken, meine Güte, Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung. Warum? Weil er den Menschen schaffen will und für ihn einen perfekten Lebensraum schaffen will. Das ist sehr gut. Das ist ein wohlwollender Gott, der Menschen liebt. Und dann macht Gott sogar und sagt, hier Mensch, das gebe ich dir. Herrsche darüber. Das ist dein. Und dann lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild und schuf ihn als Mann und Frau. Ganz kurz nebenbei, dass Gott die Ebenbildlichkeit Gottes zeigt sich in der Beziehungsfähigkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, und wie sah dieses Bild aus? In der Beziehung zwischen Mann und Frau. Deswegen sagt auch der Paulus im Epheserbrief, und dieses Geheimnis ist groß, und ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Deswegen wird die Ehe so hochgehalten, weil in der Ehe die Beziehungsfähigkeit, die Ebenbildlichkeit Gottes sichtbar wird. Deswegen heißt es auch, lasst uns Menschen schaffen, in der Mehrzahl, Dreieinigkeit hier, in der Plural. In der Beziehung wird der Mensch geschaffen, und diese Beziehung wird wo sichtbar? Zwischen Mensch und Mensch. Vor allem zwischen Mann und Frau. Da, wo es zugrunde geht, da, wo es kaputt geht, da wird dieses Bild Gottes entzerrt. Und das ist auch die Folge des Sündenfalls. Die Beziehungen gehen auf allen Linien zugrunde. Die Beziehung zu der Schöpfung, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Mensch und Mensch, vor allem zu Mann und Frau. Das sind die Folgen. Diese Ebenbildlichkeit wird da kaputt gemacht, systematisch vom Teufel kaputt gemacht. Das ist sein Sinn, sein Wille gewesen, sein Plan. Aber kurz zurück, ich will euch zeigen, dass Gott es gut mit den Menschen meint. Er setzt wirklich Himmel und Erde in Bewegung, um einen perfekten Ort zu schaffen. Ja, noch viel mehr. Er macht sogar einen ganz besonderen Ort. Und das nennen wir ein Paradies, ja, der Garten Eden. Und Gott stellt den Menschen da hinein. Und da möchte ich euch bitten, noch mitzulesen, weil die Bibel hat Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 5, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen. Also, der Schreiber sagt, ich nehme euch noch mal kurz zurück. Kapitel 1 beschreibt so, wie Gott die Erde geschaffen hat. Ich will euch nochmal so einen Zoom machen. Gucken wir uns mal das ganz genau. Und dann sagt er, als es noch keinen Sündenfall gab, als der Mensch noch nicht gefallen war, als es noch kein Kraut war, wo er mit Schweiß des Angesichtes, als es noch gut war, da hat Gott einen Garten Eden gemacht. Und dann, Gott der Herr, Vers 8, pflanzte einen Garten in den Eden im Osten und er setzte dort drin den Menschen, den er gebildet hatte. Und jetzt, und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. Und jetzt, ganz interessant, begehrenswert anzuschauen und gut zur Nahrung. Gott lässt in diesem Garten zigtausende Bäume wachsen. Viele, viele, viele Bäume. Und alle sind wie begehrenswert. Sind toll anzuschauen. Alle gut zur Nahrung. Warum ist das so wichtig? Es ist nicht nur der eine Baum in der Mitte, der so begehrenswert und gut anzuschauen und gut zur Nahrung war. Es waren alle. Alle Bäume waren gesund. Dieser Baum in der Mitte war nicht besonders toller, nicht besonders schmackhafter, nicht besonders begehrenswerter, sondern er wurde deswegen begehrenswert, weil die Eva sie verführte. Sie hat gesagt, schaut mal, Gott gönnt euch was nicht, diesen Baum. Aber auf dem Hintergrund, dass Gott sagt, ich weiß nicht wie viel, tausend von Früchten, das ist für euch. Guck mal, wie viele Bäume ich, aber bitte nur einen nicht. Ah, das ist aber fies, Gott. Ich komme zu meinem Sohn Timmy und gebe ihm so einen Kasten voller Süßigkeiten und lege damit daneben ein Gummibärchen und sage, Timmy, aber das ist nicht für dich. Aber Papa, du bist echt fies. Das ist vielleicht in der Dimension, ja, das kann man nicht vergleichen, aber so ist das. Das ist echt fies, Gott. Du bist aber ein echt Gemeiner. Warum machst du das? Du gönnst uns was nicht. Das ist die Vorstellung bis heute von Gott. Gott macht sich so viel Mühe, den Menschen zu beschenken, ihm alles zu geben, was er braucht. Er setzt ihn in Garten Eden hinein, macht alle Bäume begehrenswert, alle lecker und alle gut zur Nahrung. Und dann heißt es nach der Versuchung, und die Frau, Vers 6, Kapitel 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Aha, oh, der ist aber gut zur Speise, als ob die anderen nicht. Ja, der ist aber jetzt besonders gut zur Speise. Und dass er eine Lust für die Augen sei. Dass der Baum begehrenswert war. Vers 8. Der war nicht mehr, auf einmal wurde der begehrenswert. Das, was verboten ist, das ist auf einmal begehrenswert. Das ist gut für mich. Das andere ist nicht gut. Aber das andere ist genauso. Und das ist der Unterschied. Die Frau schnagelt es, nachdem sie versucht wurde und nachdem ihr die Augen aufgetan ist. Und die bekommen nicht mehr. Die Erkenntnis, die bekommen, ist eigentlich gar keine Erkenntnis. Und das, was sie bekommen, ist, sie sagt, die Schlange hat mich getäuscht. Es stimmt gar nicht. Die Schlange hat mich getäuscht. Dieser Baum ist nicht besonders begehrenswert und er ist nicht besonders lecker. Nicht leckerer als die anderen. Aber das wird bei uns in unserem Leben von der Versuchung vom Teufel suggeriert. Genau das. Das, was wir nicht dürfen, ich werde gleich kurz noch darauf eingehen, was das bedeutet, nicht dürfen. Das wird immer, oh, das ist, aber das brauche ich. Genau das ist unbedingt, was ich brauche. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich der unglücklichste Mensch der Welt. Und wenn Gott mir das nicht gibt, dann gönnt er mir was nicht. Dann beschneidet er mein Leben. Wie viele Jugendliche, ich muss ehrlich zugeben, als ich noch vor langer, langer Zeit ein Jugendlicher war, also vor kurzem, genau das dachte ich, Christsein ist, ich darf nicht, Verbote. Ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. So öde, so langweilig. Also nur Verbote, nur Verbote. Das ist die Eltern gönnen einem nicht, vor allem so in der Pubertät, ja. Und Gott besonders gönnt einem was nicht. Alles, was so in der Welt Spaß macht, das sagt Gott, das ist nicht gut. Das darfst du nicht. Was für ein Verständnis, was für ein kaputtes, falsches Verständnis wir haben von Gott. Dabei meint er es so gut mit uns. Er beschenkt uns, er gibt uns das Leben. Und wir sagen, er beschneidet uns das Leben. Und da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Schauen wir mal. Gott nimmt den Menschen und dann heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Und erstmal, dieses Gott nahm bedeutet, Gott stellte den Menschen vor sich. Die ganze Erde war herrlich und gut. Und Gott schuf einen besonderen Ort. Einen Ort, warum ist das so besonders? Weil dieser Mensch in der Gegenwart Gottes leben sollte. Gott nahm den Menschen und stellte sie sich in seine Gemeinschaft. Das ist die Bedeutung hier von Garten Eden. Gott hat gesagt, Mensch, du sollst für mich leben, in meine Gemeinschaft. Da ist das Leben. Und deswegen wird dieses Leben im Garten Eden so beschrieben, mit diesen ganzen Bäumen, mit diesen Strömen des ewigen Lebens, die aus diesem Garten hinausfließen. Dieser Reichtum mit Gold und Diamanten, all das. Ja. Das bedeutet, dass diese Gemeinschaft, dieser besondere Ort des Lebens, da nimmt Gott und stellt den Menschen hinein. Er stellt ihn vor sich. Und dann sagt er ihm was Interessantes. Und gibt erstmal den Sinn an. Er soll den Garten ihn bebauen und bewahren. Das ist eine Frage an euch. Was muss man an einer perfekten, guten Schöpfung bebauen und bewahren, wo kein Sündenfall noch da war? Schwierig. Was bedeutet das? Also, da ist noch kein Sündenfall, da ist noch nicht die gefallene Schöpfung, da ist noch nicht der Unkraut, wo Adam das bebauen und so, ja. Was meint Gott, dass er ihn bewahren soll? Ich denke, da hilft eine kleine Wortstudie, aber ich erspare sie euch jetzt hier und sage nur das Ergebnis. Dieses Bebauen wird im Alten Testament sehr oft, vor allem in dem Buch Levitikus, da wo es darum ging, Gott zu dienen, Da wird das gebraucht. Tempeldienst. Gott dienen. Dieses Bebauen, Arbeiten, heißt eigentlich dienen. Gott hat den Menschen in seine Gegenwart gestellt. Übrigens, das ist der wahre Gottesdienst. Da wird der Gottesdienst des Menschen beschrieben. Und dann wird ihm gesagt, diene Gott. Gut. Und wie sollst du ihm dienen? Indem du es bewahrst. Also hältst, gehorchst. Das ist der Sinn. Gott nimmt den Menschen, schuf ihn und stellt den Garten Eden und sagt, lebe vor mir, gehorche mir. Diene mir, indem du mir gehorchst. Und die Frage, ja, was soll er denn gehorchen? Und das kommt sofort danach. Und Gott gebot. Deswegen kommt dieser Vers hier unmittelbar. Vers 16. Und Gott gebot dem Menschen. Jetzt kommt das, was der Mensch halten soll, was er bewahren soll. Und somit Gott zu dienen, um ihn zu ehren, in seiner Gemeinschaft zu bleiben. Der Mensch ist dazu berufen, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Gehorsam bedeutet gegenüber Gottes Wort leben. Leben in der Gemeinschaft, leben mit Gott. Das ist eigentlich der Sinn des Menschen, die Fülle. Und jetzt möchte ich euch da auch nochmal mit hineinnehmen und auf was aufmerksam machen, weil auch da ich immer wieder mit vielen Menschen, auch da sind nicht nur die Jugendlichen, vor allem jetzt im Hauskreis, da kam mir mal, was soll der blöde Baum? Wirklich so, also meine Güte, gäbe es den Baum nicht mehr, nicht, da gäbe es dieses Problem nicht. Da gäbe es doch keine Versuchung, da gäbe es keinen Sündenfall. Da wäre alles in Ordnung. Warum macht Gott sowas? Warum provoziert er das? Das ist immer so diese, auch wenn die, also wenn die mutig sind, die sagen das laut, die so gottesfürchtig sind, sagen es innerlich, diese Rebellion. Fies, Gott, warum machst du das? Wieso provozierst du das? Eigentlich bist du noch du schuld. So wie Adam es ja sagt, ja? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Du bist schuld, du hast mir die gegeben. Immer so. Aber gucken wir uns mal das an. Zuerst, und Gott geboten Menschen, und dann, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Wichtig, das Gebot ist in erster Linie ein Lebensangebot. Du darfst. Wir sehen sofort das Negative. Hätte ich ein Experiment mit euch machen können. Ich hätte hier eine weiße Wand oder so projizieren können und einen schwarzen Fleck drauf machen können. Dann würde ich sagen, was seht ihr? Einen schwarzen Fleck würden wir sehen. Und nicht die weiße Wand, die ja viel größer und viel mehr darstellt. Aber nein, dieser kleine schwarze Fleck, vor allem wir Schwaben, ja, das würden wir sehen. Wir sehen immer das Negative. Ich kenne das, ich merke das bei mir. Immer das Negative zuerst sehen. Gott verbietet, ihr darfst nicht essen. Aber dass Gott zuerst sagt, von jedem Baum darfst du essen. Von jedem. Das ist diese weiße Wand, so groß. Ihr dürft essen. Das ist das erste Gebot, das Gott zu halten sagt, ist ess. Unglaublich, oder? Nicht du darfst nicht essen, sondern esse, lebe, genieße. Von allen den begehrenswerten Bäumen und die gut zur Nahrung sind. Boah. Ananas und Äpfel und Pfirsiche und alles. Du gehst wie auf dem Jahrmarkt da, oder nicht Jahrmarkt, sondern so ein Wochenmarkt, und alle Früchte lachen dich an. Und Gott sagt, bedien dich, habe ich alles für dich gemacht. Meine Güte, Gott, meinst du es gut mit mir? Und nicht nur eine stinklangweilige Banane, die ich mein Leben lang essen muss und dann irgendwann mal zum Kotzen hier. Nee. Die Vielfalt, die Größe. Bis heute staunt man über die exotischen Früchte, die daherkommen. Boah, und das hat Gott auch gemacht und das Leckere. Traut man sich fast gar nicht reinzubeißen, alles was es so gibt. Aber verstehen wir, das ist Gott. Gott sagt, das erste Gebot ist ein Lebensangebot. Du darfst essen, du darfst leben. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das steht an erster Stelle. So sollten wir es lesen. Aber wir lesen sofort, das überlesen wir gar nicht, scheint mir. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen. Ja, hier, darfst nicht essen. Aber was ist dieses, du darfst nicht? Es ist Lebensschutz. Gott sagt nicht, ja, pass auf, wenn du das machst, dann töte ich dich. Auch ist es nicht so, dass die Frucht besonders giftig war oder so. Wir werden gleich sehen, warum ein Mensch stirbt. Aber hier sagt Gott, du darfst nicht, du sollst bitte nicht essen. Lieber Mensch, ess von allem dem. Aber dann, wenn du von dem isst, wirst du sterben müssen. Und ich warne dich davor. Ich will dich davor bewahren. Leben, Schutz. Das ist der Grund, warum ich meinem Sohn nicht immer alle Süßigkeiten erlaube. Ich will, dass er nicht so viele Löcher in den Zähnen kriegt. Ich will ihm ersparen, die ganzen Zahnarztbesuche. Das ist gut gemeint, das wird er nicht verstehen. Papa, du bist böse. Ja? Gut, das ist so extrem nicht, aber ich charakterisiere das ein bisschen. Ich gebe ihm auch ein bisschen zu viel, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn er mich so mit den Augen anguckt, da kannst du das nicht Nein sagen. Ja? Aber trotzdem, wir sorgen für unsere Kinder, wir sorgen, wir meinen es gut, wir bewahren sie und sagen, das darfst du nicht machen, weil es dein Leben beschneidet. Aber in diesem Nichtverständnis denken wir, oh, das ist lebenstötend. Und so ist es bei Gott. Wenn er sagt, du darfst nicht, dann sagt er, ich sage das aus diesem Grund, weil es dich dein Leben kosten wird, das wird dir nicht gut tun. Und bitte, mach es nicht. Das ist das, was Gott hier macht. Warum? Die Frage ist immer noch, warum ist der Baum da? Hätte ihn bloß nicht hingestellt. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Im Ebenbild Gottes schuf er ihn. Gott stellt ihn über die ganze Schöpfung. Eine privilegierte Stellung. Unglaublich. Gott sagt, Mensch, du bist zwar nach meinem Ebenbild geschaffen und ich habe dir alles gegeben, aber eine Sache verlange ich von dir. Akzeptiere, dass ich Gott bin und akzeptiere, dass du Mensch bist. Wie? Ich stelle dir einen einzigen Baum in die Mitte des Gartens. Und wenn du da hier gehorsam bist, dann akzeptierst du, dass ich dein Gott bin, weil du tust, was ich dir sage. Aber wenn du das nicht tust, dann akzeptierst du mich nicht. Und wenn du mich nicht akzeptierst, wirst du sterben. Warum? Weil ohne mich kannst du nicht leben. Ich habe dir das Leben gegeben. Warum ist der Baum da? Der Baum ist da als eine Grenze. Gott stellt eine Grenze. Keine Berliner Mauer oder sonst irgendwas hin. Ein Baum als Grenze, die Grenze für den Menschen, dass der Mensch akzeptiert, dass er Mensch ist. Deswegen ist der Baum notwendig und wichtig. Warum stellt Gott ihn hinein? Mensch, akzeptiere, dass du Mensch bist. Und was ist die Versuchung von der Schlange an die Eva und Adam? Ihr werdet sein wie Gott. Halte nicht an diese Grenze. Überschreite sie. Sei selber Gott. Was bedeutet das? Entscheide du, was für dich gut und böse ist. Entscheide du. Denn du kannst selber Gott spielen. Du kannst selber Gott sein. Du kannst selber wissen, was für dich gut ist heute und morgen. Das ist das Problem. Und der Mensch akzeptiert nicht Gott als seinen Schöpfer. Er akzeptiert nicht als denjenigen, der weiß, was für ihn gut ist. Sondern sagt, ich entscheide ab jetzt selber, was für mich gut ist. Und das ist das Problem. Bis heute. Und glaub mir, das trifft nicht nur auf die Teenies zu. Und nicht nur auf die Jugendlichen. Und nicht nur auf die Kinder. Auf uns Erwachsene genauso. Wie oft entscheiden wir am Tag, was wir entscheiden, was für uns gut ist? Wie oft? Und regen uns darüber auf, wenn wir meinen, dass Gott uns hier was nicht gibt. Das ist das Urproblem, das ist der Ungehorsam des ersten Adams. Deswegen sagt Paulus, hat einer gesündigt, haben alle gesündigt, weil jeder von uns ungehorsam war. Das ist die Ursünde. So viele Definitionen von der Ursünde es auch gibt, aber das ist das Übel, Ungehorsam. Das ist Rebellion. Ich akzeptiere Gott nicht. Und diese Rebellion geht so weit, dass ich sage nicht nur, ich akzeptiere Gott nicht, ich sage, es gibt überhaupt keinen Gott. Und dann soll ich mich von irgendjemand, von irgendeinem Buch was sagen lassen? Das ist es, Atheismus dann. Gott setzt den Menschen Schranken. Mensch, du bist nicht Gott. Spiel nicht Gott. Sei Mensch. Bleib in meinem Schutzraum und du wirst leben. Es gibt über diese ersten Zeilen der Bibel noch viel mehr zu sagen und über dieses Thema, aber ich habe jetzt gerade erstmal den Ungehorsam Adams besprochen. Ganz kurz noch den Gehorsam des Christi. Das ist das Problem. Das ist, was Paulus meint, der Adam hat es verbockt. Ungehorsam. Er hat Gott nicht akzeptiert und ihm nicht gehorcht. Deswegen war kein Gottesdienst, kein Leben in der Gemeinschaft mit Gott mehr möglich. Deswegen musste er da raus. Warum feiern wir Weihnachten? Vielleicht ist das ein krasser Übergang bei dem Wetter und so. Warum feiern wir Weihnachten? Ich möchte das anderes fragen. Warum kam Jesus als Baby auf diese Welt? Nehmen wir es doch praktisch. Wir sind ja so praktische, ja. So, zack, zack, Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Und hätten wir das nicht, hätte Gott nicht so machen können, ja, Jesus, ich brauche dich für 3 Tage. Bitte geh runter am Freitag auf die Welt, stirb für die Menschen, geh den Passionsweg, stirb und am 3. Tag darfst du wieder zurück. Erlösungswerk wäre vollbracht, oder? Das ist doch das, was wir glauben. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Für mein Ungehorsam, ja? Ist doch Jesus gestorben. Hätte doch vollkommen gereicht. Warum diese 30 Jahre? Verschwendung oder was? Uns wird auch von diesen 30 Jahren nicht viel berichtet. Aber die sind da. Warum kommt Jesus als Baby auf diese Welt? Weil bevor Jesus für uns sterben konnte, musste er für uns leben. Bevor er für uns sterben konnte, für unseren Ungehorsam, musste er für uns gehorsam lernen, sagt der Hebräerbriefschreiber. Das heißt, er musste in allem gehorsam sein. Warum? Die Bibel spricht von Stellvertretung. Gott rechnet uns nicht nur Jesu Tod an. Gott rechnet uns sein Leben an. Welches Leben? Ein komplett gehorsames Leben. Warum lebte Jesus 30 Jahre? Könnt ihr euch ein gehorsames Baby vorstellen? Ein gehorsames 3-jähriges Kind? Ein gehorsames 10-jähriges Teenie? Jugendlicher? Junger Erwachsener? Und gestandener Mann? Das muss verurteilend gewesen sein für die Eltern. Das Baby, das Kind ist viel gehorsamer als die Eltern. Das muss verurteilend für die Kinder sein, für seine Brüder. Warum hassten die Brüder so Jesus? Weil er ohne Fehler war. Das klagt an. Der macht nie Fehler, aber ich. Er stellt mich bloß. In seinem Licht bin ich ein Schlechter. Bin ich ein Böser, ein Ungehorsamer. Deswegen übrigens hasste die ganze Welt Jesus. Weil in seinem Licht man gesehen hat, wie böse die Menschen sind. Wie böse die Welt ist. In seinem Licht. In seinem Gehorsam, in seinem heiligen Leben. Deswegen hassen sie ihn, wollen sie ihn töten. Bloß nicht da haben. Das verurteilt mich ja. Also weg damit. Nicht bloßstellen. Deswegen meinen auch heute viele Menschen das Wort Gottes. Deswegen meinen viele Menschen auch heute noch Christus. Weil sie auf einmal dann sehen und die anderen sehen, wie sie wirklich sind. Und das will ja keiner. Jesus kommt auf diese Welt, um für uns zu leben. Jesus lebt dein Leben. Jesus lebte dein Leben und Jesus war für dich als Baby gehorsam, er war für dich als kleines Kind gehorsam, er war für dich als Teenie gehorsam, er war für dich als Erwachsener gehorsam, weil du es nicht kannst, weil ich es nicht kann. Wir müssen deswegen sagen, nicht nur Jesus starb für mich, sondern Jesus lebte und starb für mich. Weil das rechnet Gott mir auf mein Konto an, das Leben Jesu, die Gerechtigkeit. Denn nur derjenige kann in diese Gemeinschaft, in diesen Paradies. Gott sagt, wenn du mir dienst, und gehorsam bist. Das ist die Grundlage. Für die Gemeinschaft mit Gott ist Gehorsam Grundlage. Wenn wir aber nicht gehorsam sind, haben wir keine Chance, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ewige Leben zu bekommen. Also sagt Gott, dann lebe ich für dich den Gehorsam. Und das meint Paulus, wenn er sagt, wie du es durch einen Ungehorsam alle verloren gegangen sind, die vielen, so sind die anderen durch den Gehorsam in die Stellung der Gerechten versetzt worden. Jesus lebt alles für uns und dann sagt er, ich überweise es auf dein Konto. Und das jetzt will ich damit schließen, mit einem sehr wichtigen Satz, den will ich kurz noch erklären, aber damit schließen. Wenn Gott dich ansieht, wenn er Gott uns ansieht, aber ich sage jetzt mal ganz persönlich, wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus und sieht jemanden, der gerecht war in allem, der gehorsam war bis zum Tod. Jesus hat unzählige Male gesagt, mein Wille ist das, den Willen des Vaters, mein Leben. Der Philipperbrief. Und er war gehorsam bis zum Tod. Es ist wirklich wichtig, weil hier heißt es bis, schließt den Tod auch ein. Aber er war komplett bis zu diesem Tod gehorsam. Nicht nur am Kreuz war Jesus gehorsam. Wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus und er sieht sein Gehorsam und er sieht seinen Tod. Und deswegen kann er dich annehmen. Deswegen bist du gerettet. Wenn aber Gott dich ansieht, wenn Gott aber Jesus ansieht, wen sieht er dann? Mich. Und deswegen heißt die Folge Gericht. Aufgrund des Ungehorsams. Nicht, dass Jesus ungehorsam war und deswegen bestraft worden ist, sondern als ob, und das ist sehr wichtig, Stellvertretung, als ob. Gott behandelt Jesus, als ob er du bist. Und wie, was für Konsequenzen das hat, was für Tragweite das hat, das müssen wir am Kreuz anschauen. Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist diese Verlassenheit. Das ist der Rauschmiss aus dem Paradies. Das ist die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Jesus erfährt diese ganze Tragweite hier, die eigentlich mir zusteht, aufgrund meines Ungehorsams. Und deswegen sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, wenn Gott Jesus ansieht, dann tut er das ihm an, was ich eigentlich verdiene. Das ist Stellvertretung, das glauben wir. Wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus. Wenn er Jesus sieht, sieht er dich. Das ist der Grund, warum wir leben dürfen. Und das ist der Grund, warum Jesus starb. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Gehorsam ist die Grundlage für ewiges Leben. Gehorsam ist die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott. Und weil es der Mensch verbockt hat, hat das Gott wieder gerade gebogen. In Jesus Christus.